Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Brigitte Macron, la première dame française diffamée sur son genre et sur son âge. Elle a confié à nos confrères de TF1 hier soir qu'elle devait montrer l'exemple aux plus jeunes et mener ce combat jusqu'au bout. Le couple Macron qui a aussi engagé des poursuites sur le même sujet aux États-Unis. Vous êtes au tribunal correctionnel de Paris.
Ja, mehrere französische Medien haben heute über einen wichtigen Prozess berichtet. Auch natürlich hierzulande wurde darüber geschrieben und gesprochen. Ein Pariser Gericht hat 10 Angeklagte wegen Cybermobbings gegen die First Lady Brigitte Macron verurteilt. Wie lautet die Begründung und könnte dieses Urteil auch für weitere Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, hilfreich sein? Darüber sprechen wir gleich und damit hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Popkulturmagazin Kompressor. Cybermobbing, Verschwörungstheorien, die hat auch Brigitte Macron, Ehefrau des französischen Präsidenten, erfahren müssen. Es geht um Behauptungen, sie sei transsexuell. Darüber hinaus ging es auch um den Altersunterschied. Bizarr, ja, die First Lady, ihr wurde unterstellt, sie sei pädophil. Seit heute Mittag gilt, 10 Menschen wurden verurteilt. Unter anderem erhielt ein Mann 6 Monate Haft ohne Bewährung. Julia Borutta, Korrespondentin aus unserem ARD-Studio Paris. Wie begründet das Gericht dieses Urteil?
Der Richter hat heute Vormittag von einer Welle des Hasses gesprochen, mit der die Première Dame hier umgehen musste. Der Vorwurf lautete ja gegen die Angeklagten auf sexistische Belästigung im Netz. Der Richter hob hervor, dass die Kommentare besonders erniedrigend, beleidigend und bösartig gewesen seien. Und das habe Brigitte Macron sehr, sehr mitgenommen. Sie müsse zum Beispiel auf Auslandsreisen immer davon ausgehen, dass alle Staatschefs von diesen Verschwörungserzählungen wüssten. Auch ihre Enkelkinder würden darunter leiden. Und der Richter hat dann ja unterschieden bei den 10 Angeklagten zwischen 3 Anstiftern und 7 Mitläufern und hat sie eben auch entsprechend unterschiedlich hart bestraft.
Ja, vielleicht auch nochmal zu den Unterschieden, inwiefern sie bestraft wurden. Aber wer sind die Angeklagten?
Also das sind 8 Männer und 2 Frauen, die haben Brigitte Macron zum Teil, ich zitiere, scheiß Transvestit genannt, haben in Anspielung auf den großen Altersunterschied zwischen Brigitte Macron und ihrem Mann, 24 Jahre ist Brigitte Macron älter, sie als pädokriminell bezeichnet. Die längste Strafe von 8 Monaten auf Bewährung hat Aurélien Poisson-Adlon bekommen, wegen einer Reihe von Tweets. Er ist übrigens auch während der Verhandlung nicht von seinen Überzeugungen abgerückt und hat behauptet, es gebe ein schockierendes Staatsgeheimnis, das staatlich geduldete Pädophilie beinhalte. Und interessant ist bei diesen verschiedenen Angeklagten, das sind zum Teil Menschen, die mitten im Beruf stehen, als Galeristen zum Beispiel, andere, die sich vor allem im Netz umtreiben, Amandine Roy, ist auch eine Angeklagte, die verurteilt worden ist. Sie ist Urheberin eines 4-stündigen YouTube-Videos zu dem ganzen Thema und hat jetzt eine etwas geringere Strafe von 6 Monaten auf Bewährung bekommen. Sie muss auch einen Sensibilisierungskurs machen zum respektvollen Umgang mit Menschen im digitalen Raum und ihre Online-Konten werden gesperrt. Also sehr unterschiedliche Angeklagte. Einer davon übrigens hat eine 6-monatige Haftstrafe ohne Bewährung bekommen, weil er gar nicht erst vor Gericht erschienen ist.
Ein weiteres Gerichtsverfahren hatte das Ehepaar Macron ja auch in den USA. Was sind da die Hintergründe und wie lautet das Urteil?
Also da geht es vor allem um die Influencerin Candace Owens, die bekannt ist für ihre Verschwörungserzählungen auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Die hat allein auf Instagram 6,5 Millionen Follower, gilt als konservativ bis far right. Die hatte eine Serie von Videos veröffentlicht, die heißen Becoming Brigitte Macron, in denen sie eben auch behauptet, Brigitte Macron sei eigentlich als Mann geboren worden. Das Ehepaar Macron ist dagegen dagegen vorgegangen. Das Urteil ist noch gar nicht gefallen. Also dieser Prozess läuft noch. Emmanuel Macron, der Präsident, hat gesagt, es gehe einfach um seine Ehre an der Stelle und man wolle eben diesen Gerüchten, die wirklich weite Kreise zeigen. Candace Owens ist ja auch sehr nah dran an dem Präsidenten und seinem Umkreis in den USA, an Donald Trump, eben gegen diese Gerüchte vorzugehen. Und man will sogar, dass Ehepaar Macron fotografische und auch wissenschaftliche Beweise vorlegen dafür, dass Brigitte Macron eine Frau ist.
Und was heißt das insgesamt? Also ist das eine gute Nachricht für Menschen in Frankreich oder auch darüber hinaus, die von Cybermobbing betroffen sind?
Also die Première Dame Brigitte Macron selber bezeichnet das als ein wichtiges Zeichen, dass sie hier diesen Prozess angestoßen hat. Wir können mal hören, was sie gestern Abend, also vor der Urteilsverkündung im Fernsehsender TF1 gesagt hat. Inzwischen gibt es Leute, die sich in meine Steuerdaten eingehackt haben und meine Identität geändert haben. Aber ich kämpfe weiter und möchte Jugendlichen helfen, sich gegen Mobbing zu wehren. Wenn ich kein Vorbild bin, wird es schwierig. Also sie möchte ein Zeichen setzen, aber das ist ja auch klar, Cybermobbing und Verschwörungserzählungen sind ein vielarmiger Krake, der natürlich mit so einem Prozess nicht wirklich eingefangen werden kann.
Erniedrigende Beleidigungen und Gerüchte über Frankreichs First Lady. Ein Gericht hat 10 Personen schuldig befunden wegen des Cybermobbings. Und Julia Brutter aus dem ARD-Studio Paris sprach mit uns über die Hintergründe. Ich danke dir für die Einordnung.
Sehr gern.
Was können wir tun, um die Freiheit zu verteidigen? Vor allem auch unsere Demokratie. Fragen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, umtreiben und die dieses Jahr zum Debattenthema bei uns im Programm gewählt haben, unter der Überschrift Das Recht des Stärkeren, wie Machthaber die Welt neu ordnen. Wir stellen diesem Prinzip bei uns im Popkultur-Kompressor-Magazin diese Woche die Macht der Kollektive entgegen. Und los geht es heute mit BYTE.FM, ein Gemeinschaftsprojekt, ein Internet-Musikradiosender, das mit ein paar Ehrenamtlichen 2008 gestartet ist, werbefrei, mittlerweile sehr, 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 sehr viele Freunde hat, die diesen Musiksender unterstützen und jetzt am Freitag neben Hamburg auch in Berlin auf UKW gegangen ist. Über die Geschichte, den Vibe und was es heißt, als Kollektiv zusammenzuarbeiten, darüber spreche ich jetzt mit Ruben Schnell, Initiator, Geschäftsführer und redaktioneller Leiter von BYTE.FM. Hallo.
Hi.
Ja, euer Musikradiosender ist ja genau ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen, ein Projekt nach entgegengesetzten Prinzipien funktionieren kann. Bei euch geht es um Solidarität und Freundschaft, zumindest ging es mal so los. Was zeichnet eure Arbeit aus?
Also ehrlich gesagt ist das mit der Freundschaft ganz am Anfang, ja gut, es war ein solidarisches Gemeinschaftsprojekt von Gleichgesinnten, die eine Vision gemeinsam getragen haben, nämlich, und das ist für ein Privatradio sehr ungewöhnlich, ein Programm machen zu wollen, das so klingen sollte, wie wir dachten, dass gutes Musikradio klingen muss. Wo man also auch tagsüber Musiksendungen macht, sich tagsüber mit Musik, das gibt's ja bei euch auch, aber bei uns gibt's das rund um die Uhr. Und insofern war es ein Gemeinschaftsprojekt von gleichgesinnten RadiomacherInnen. Und inzwischen ist es sehr viel größer, ein Gemeinschaftsprojekt, nämlich ein Sender, der getragen wird von einer Gemeinschaft der Hörenden, die gewisserweise Verantwortung übernehmen und sagen, ey, wir finden das so toll, was ihr macht. Wir vertrauen euch, dass ihr ein gutes Programm macht und deswegen unterstützen wir euch als Mitglieder in eurem Förderverein. Das machen jetzt knapp 11.000 Leute und das ist für uns wahnsinnig beflügelnd. Aber als wir angefangen haben, waren wir zwar eine Gemeinschaft, aber über die Finanzierung, vor allen Dingen eine langfristige Finanzierung, haben wir uns 2008 noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht.
Und mit Blick auf unser Debattenthema, unser Jahresthema, das Recht des Stärkeren, wenn man in die USA schaut, in deren Politik ein paar Tech-Oligarchen bestimmen, die mit, ich empfehle an dieser Stelle auch unseren Podcast Tech Brotopia, da geht es um deren Ideologie und Macht. Wir sehen weltweit Demokratien schwinden, autoritäre Kräfte wachsen. Wie geht ihr mit dem Thema um oder berührt ihr das durch Künstlerprofile, neue Albenrezensionen oder schlicht politische Themen in eurer Arbeit?
Also der Stärkere findet bei uns nicht statt. der Bessere findet statt und das wird ausgewählt nach publizistischen Vorgaben und Vorstellungen. Wir spielen nicht irgendwas, was erfolgreich ist, sondern wir spielen das, was wir für interessant und für wichtig halten. Und insofern sind wir überhaupt nicht durch Algorithmen definiert, sondern wir machen ein Programm, das kuratiert ist mit Liebe und das verstehe ich durchaus als politisches Projekt.
Achtet ihr denn da aber trotzdem in der Auswahl eurer KünstlerInnen darauf, dass sie ja sich eventuell politisch äußern in ihren Texten oder wenn nicht, dass sie zumindest nicht großartig mit autoritären, rechtspopulistischen Arbeiten von anderen Politikern zu tun haben?
Auf jeden Fall versuchen wir das zu tun. Also aktuell sind wir gerade mit einem Thema konfrontiert worden heute. Wir haben eine Sendung gemacht über Brigitte Bardot und sie da tatsächlich sehr prominent eingebunden und haben jetzt als Redaktion uns zusammengesetzt und überlegt, wie kann man damit umgehen, jemanden, der rechtsextreme politische Vorstellungen formuliert, auf diese Art und Weise nicht mehr künftig ins Zentrum einer Sendung zu setzen. Und das wollen wir gemeinsam als Redaktion erarbeiten, um genau sowas künftig zu verhindern. Gleichzeitig versuchen wir, möglichst divers Musik abzubilden. Aber wenn sich jemand rassistisch oder politisch rechts positioniert, wird er bei uns im Programm sicherlich nicht stattfinden, außer vielleicht in einzelnen Songs, mit denen wir uns dann aber auch kritisch auseinandersetzen.
Das heißt, wie groß ist dein Spielraum mit der Zeit jetzt auch geworden? Du hast gegründet, aber immer noch als Leiter der Redaktion großen Einfluss auf das Programm oder bist du doch eher derjenige, der hinter den Kulissen mittlerweile die Strippen zieht?
Also ich bin im Programm auch zu hören, aber die meiste Zeit verbringe ich hinter den Kulissen. Und es funktioniert bei BDFM so, dass wir haben ungefähr 100 Autorinnen, die bei uns Programm machen und die lernen wir kennen und die bekommen einen Leitfaden, wo sowas zum Beispiel drinsteht. Und dann haben sie das Vertrauen, dass sie vernünftige Sendungen machen. Und dieses Vertrauen wird eigentlich nicht missbraucht. Und dann gibt es eine Abhörsituation bei uns im Team, wenn dann doch jemand das Gefühl haben sollte, da läuft irgendwas politisch quasi in die falsche Richtung, dann haben wir die Möglichkeit, da ein Veto einzulegen. Aber die Leute, die bei uns aktiv sind, haben das Vertrauen und missbrauchen es eigentlich nie, zumindest nicht aktiv oder wissentlich. Und darüber hinaus gibt es redaktionelle Sendungen, wo wir uns dann auch inhaltlich mit solchen Themen on air beschäftigen.
Und ihr entwickelt euch weiter, ihr expandiert, wenn man so will. Ihr befindet euch im Umzug. Es geht an den neuen Pferdemarkt in Hamburg, in ein neues Studio. Es geht wahrscheinlich um bessere Produktionsbedingungen. Gelungen durch ein Crowdfunding. Wie weit seid ihr da? Und ist dieser Wechsel eventuell auch ein Beispiel dafür, wie man Macht demokratisch umsetzen kann?
Total. Also genau, das Crowdfunding, genau wie unser Förderverein, absolut. Das ist genau das, was du sagst. Ich verstehe den Umzug nicht primär als Expansion, sondern eher als Möglichkeit und Weg, unsere Art zu arbeiten, zu erhalten. Also wir wollen jetzt gar nicht die Welt regieren, sondern wir wollen das, was wir tun, weiterhin für unser Team möglich machen. In den letzten Jahren, seit 2008, sind wir inhaltlich, organisatorisch, personell gewachsen. Die Räumlichkeiten, die bisherigen, sind dem nicht gefolgt. Deswegen ziehen wir um das eigentlich weitermachen zu können, was wir schon immer tun. Und expandieren, im Grunde genommen stimmt das schon. Wir gehen jetzt nach Berlin auf UKW. Das ist, wenn du so willst, schon eine Expansion. Aber mit denselben Themen, ohne uns irgendwie anzupassen und jetzt zu sagen, ach komm, jetzt wollen wir den Berliner Markt entern und spielen jetzt Musik, die uns nicht mehr interessiert. Nein, wir machen dasselbe wie vorher, stellen das vor, was wir für gut und relevant halten und machen das dann hoffentlich besser. Und in der Tat, sorry, dennoch, also wir haben ja einen Förderverein, der trägt den Sender. Mit dem arbeiten wir seit 2010 zusammen, jetzt knapp 11.000 Fördernde, die uns mit einem kleinen Betrag jährlich unterstützen und möglich machen, dass wir existieren. Das ist fantastisch. So, und jetzt ziehen wir ohnehin in neue Räume, die sind leer und wir nehmen das ganze alte Equipment, wir haben ganz viel gebrauchtes Zeug gekauft 2008 und das ist zum Teil immer noch in Nutzung und das nehmen wir mit und bauen dann zwei Studios und wir wollen ein Studio gerne so machen, dass es richtig fast so aussieht wie bei euch und natürlich längst nicht so, ne? aber so ein bisschen, aber so ein bisschen in die Richtung. Und haben dann die Crowd gefragt. Und sowas haben wir noch nie gemacht über eine externe Plattform und haben gesagt, wir brauchen so und so viel Geld und wollt ihr nicht. Und das war für uns total neues Projekt und ein Versuch. Und wir wussten und selbst nicht, funktioniert das. De facto hatten wir innerhalb von so eine Kampagne dauert 2 Monate, innerhalb von 48 Stunden das Geld, was wir dringend für dieses Studio brauchen, eingenommen und waren total überwältigt und vor allen Dingen überwältigt nicht nur von dem finanziellen Support, sondern von dem, was die Leute uns dann dazu schreiben, wie wichtig sie uns finden, wie wir sie tatsächlich durch den Alltag begleiten und dass sie es wichtig finden, dass wir existieren und uns weiterentwickeln können. Insofern ein demokratischer Prozess, total.
Und vielleicht aber trotzdem, letztendlich interessiert mich natürlich, warum Berlin? Also warum seid ihr jetzt auch auf UKW in Berlin zu hören?
Also warum sind wir überhaupt auf UKW zu hören, könnte man ja auch zunächst mal fragen. Waren wir ganz lange nicht, sind seit 2022 in Hamburg auf UKW und das hat in Hamburg alles verändert, weil wir raus sind aus so einer Musikfan-Bubble, in der wir uns vorher befunden haben und auf einmal jeder Mann und jede Frau erreichen, die uns eben im Auto zumal auf UKW finden. Und auf einmal sprechen ganz andere Leute uns an und sagen, ey, ich habe das kennengelernt, das ist ja super und Musik ist ja wieder voll interessant für mich und so. Also UKW ist ein Weg, Leute zu erreichen, die einen im Netz nie finden würden. Und in der großen Stadt Berlin, wo so viele Leute leben, die sich mit Musik und Musikkultur und Popkultur und all dem auseinandersetzen, was wir im Programm abbilden, ist natürlich der Markt dafür total groß. Das heißt, wir glauben, Berlin damit erreichen und bereichern zu können und glauben damit, ganz viele neue Leute zu erreichen für unser Programm, die uns bisher noch gar nicht kennen.
Ein Kollektiv, ein unabhängiges Musikradio aus Hamburg, das seit 2008 Musikjournalismus ohne Werbung produziert, Byte FM, wie man als Kollektiv zusammenarbeitet und mit Blick auf unser Jahresthema etwas gegen das Recht des Stärkeren unternehmen kann. Darüber sprach ich mit Ruben Schnell, Geschäftsführer und redaktioneller Leiter von Byte FM. Ich danke dir sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch. Ciao.
Ja, was kann man machen gegen rechtspopulistische, rechtsextreme Plattformen, die Hetze verbreiten und die versuchen, die Demokratie ins Wanken zu bringen? Ein Projekt, das gegen Desinformation und Verschwörungsmythen ankämpft, ist das Medientool Diver. Ein automatisiertes Frühwarnsystem gegen rechtspopulistische Propaganda. Und dieses Tool untersucht unter anderem das rechte YouTube-Format News, scannt deren Inhalte und veröffentlicht täglich auf News Watch wiederum den Report. In Langsam und Ausführlich besprechen wir das mit Lorenz Matzert. Auf die Idee ist er nämlich gekommen. Er ist Softwareproduzent und freier digitaler Journalist, arbeitet viel mit der KI und ist bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ja, also zusammengefasst, per KI nach dem Rechten schauen, so heißt es auch in Ihrem Artikel. Wie genau funktioniert dieses automatisierte Frühwarnsystem?
Das funktioniert insofern, dass es mehrere Schritte gibt. Also erstmal werden zum Beispiel Podcasts transkribiert oder Newsletter oder Texte auf einer Webseite gelesen, in Anführungsstrichen, von einer sogenannten KI. Also heute meint das meistens sogenannte große Sprachmodelle, Large Language Models, LLM abgekürzt, die dann das zusammenfassen und eine auch Auswertung schreiben können für mich, beziehungsweise das Tool, das ich entwickelt habe. Und das folgt einer Anweisung, wenn man so will, einer Redaktionsvorgabe. In dem Sinne ist es eine Art Journalismusassistenz, eine Automatisierung.
Das heißt, dass ja dieses automatisierte Monitoring durch die KI in Echtzeit dafür sorgt, dass ob im Podcast, Online-Plattformen wie YouTube sofort rechtsextreme Kampagnen erkannt werden. Für wen sind denn dann die Informationen, beziehungsweise was kann man damit anfangen?
Naja, ob die sofort erkannt werden können, weiß ich nicht. Die Idee ist grundsätzlich erstmal diese Plattformen wie jetzt zum Beispiel News oder auch jetzt Apollo News und andere. Auf YouTube gibt es diverse Kanäle, die auch so im Ungefähren zwischen so rechts und libertär schwanken. Die produzieren eine enorme Menge an sogenannten Content, also ganz viel Material, auch um die Algorithmen, denke ich, von YouTube zu, sagen wir, manipulieren oder versuchen zu gamen, dass sie auftauchen, also in den Empfehlungen. Und wenn man sich das jetzt als einzelner Mensch wirklich antun müsste, das zu schauen oder zu hören, dann wären das viele Stunden am Tag, wenn nicht sogar der Tag zu kurz. Also kann hier eine Automatisierung helfen, erstmal überhaupt Kampagnen in dem Sinne zu erkennen, dass Stichwörter weitergereicht werden. Bekanntestes Beispiel ist sicherlich letzten Sommer Brosius Gersdorf, die so Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, die ja mit einer Kampagne von rechts dann eigentlich gestürzt wurde.
Auf Newswatch, darüber sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle sprechen, kann man dann die Ergebnisse des Tools Diver nachlesen. Und habe ich es richtig verstanden, dass die dann aber auch nochmal journalistisch begleitet, gegebenenfalls redigiert werden? Denn eine KI, das wissen wir alle dank ChatGPT, ist ja nicht immer perfekt.
Also zurzeit ist es so, dass dieses Newswatch einmal pro Tag alle YouTube-Videos, die auf dem Kanal von News erschienen sind, quasi gesehen werden. Das können diese Sprachmodelle in dem Sinne, dass sie auch mittlerweile Bilder erkennen. Also sie können nicht nur den Text verstehen, sondern auch die Bilder auswerten, was jetzt bei Newswatch meistens Studiobilder sind und dann irgendwelche Einspieler. Und fasst das dann zusammen und versucht zu erkennen, welche, sagen wir mal, Tropes, also welche Themen versucht werden zu setzen oder welche Schlüsselbegriffe auf eine Art gepusht werden. Und zurzeit wird da einmal noch drüber gelesen. Das wird eben einmal am Tag erzeugt. Die Idee ist dann mittelfristig, dass eben nicht nur News geschaut wird automatisch, sondern auch andere Kanäle und wir eine übergreifende Analyse bekommen. Mhm. Und vielleicht zur Qualität noch dieser Sprachmodelle. Meine Erfahrung ist jetzt im Arbeiten der letzten, sagen wir mal, 12 Monate damit, dass vor allem, sagen wir mal, Zusammenfassung und Auswertung das kleinste Problem sind, also beziehungsweise ziemlich gut funktioniert, weil dort eben in dem Sinne gar keine Inhalte selbst generiert werden müssen, sondern nur zusammengetragen werden.
Aber wo sind die Schwachstellen? Was würden Sie sagen? Denn als aktuelles Beispiel habe ich mal geschaut. Es gab ja den Anschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten. Vor 2 Tagen eine linksextreme Gruppe, schreibt die Tagesschau, hatte sich dazu bekannt und auch die Polizei stuft das Bekennerschreiben als authentisch ein. News hat dann daraus gemacht, hier gibt es ein Staatsversagen, es geht um Klimarassismus. Und dieses Framing ist jetzt auf Newswatch nachzulesen, aber man kann nicht auf Newswatch lesen, dass es sich um eine linksextreme Gruppe handelt. Das wird einfach nur von einer technischen Störung berichtet. Also bräuchte ich es nicht hier dann auch mehr Kontrolle, Journalisten, die die KI kontrollieren?
Also zum einen ist, glaube ich, dieser Anschlagstext, soweit ich es verstanden habe, erstmal nur auf irgendeiner Webseite erschienen. Wer den wirklich veröffentlicht hat, weiß niemand. Ja. Das zweite ist, dass News jetzt zumindest die letzten 2 Wochen, glaube ich, mehr oder minder automatisch auch bespielt wurde. Also der Sender hat, glaube ich, auch auf eine Art Weihnachtspause gemacht. Ne? Zum Beispiel findet sich gar nicht zu dem Angriff auf Venezuela in den letzten beiden Tagen zurzeit, was dafür spricht, dass da de facto kaum die Redaktion noch nicht besetzt ist. Die fangen wahrscheinlich diese jetzt heute erst wieder an. Und es ist kein Faktencheck, was Newswatch macht, sondern es berichtet, was dort auf dem Sender verbreitet wird.
Und es ist ja noch ein relativ junges Tool, aber Sie, wie viele, fragen sich ja auch seit Jahren, warum die Landesmedienanstalten kein automatisiertes Monitoring von Plattformen wie YouTube und so weiter organisieren. Ich frage Sie, woran liegt's?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass es, glaube ich, Tools gibt, die zumindest intern verwendet werden. Wie weit die quasi jetzt in Echtzeit funktionieren und benutzt werden, das müssen die Landesmedienanstalten fragen, warum sie ihrem Auftrag in dem Sinne nicht nachkommen.
Und vielleicht auch noch als positiven Blick in die Zukunft, was erhoffen Sie sich, was wird Diver in den kommenden Monaten, Jahren alles leisten und vollbringen können?
Also die, sagen wir mal, übergreifende Idee ist eben, verschiedenste Medien automatisiert betrachten zu können, dass ich mir als User jetzt eben ein Set zusammenstellen kann und zum einen auf interessante, wegen ihr Podcast oder andere Quellen hingewiesen werde, aber eben auch bestimmte Diskurse zum Beispiel nachvollziehen kann. Und das wäre meine Hoffnung, dass wir eben sehen können, wie versucht wird, eben bestimmte Themen von rechts zu pushen in die, sogenannten Qualitätsmedien zum Beispiel und wir eben dem etwas entgegensetzen können, das kontern und eben aufzeichnen können, was da für eine Strategie versucht wird, umzusetzen.
Newswatch analysiert automatisch den YouTube-Kanal des rechten Senders News und generiert täglich einen Report per LLM. Gehört zum Medientool Diver, kann jeder ausprobieren über diver.fyi. Und seit ein paar Monaten arbeitet Lorenz Matzert, Softwareproduzent und digitaler Journalist, an dem Projekt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Zum Jahresbeginn gibt es Vorsätze, man springt ins eiskalte Wasser oder man sucht sich das Vision Board. Vision Board meint, man stellt eine Collage aus Bildern, Fotos zusammen, garniert mit ein paar Affirmationen, klebt sie auf ein Plakat und hofft. Hofft, dass sich dadurch Ziele und Träume, die man für das neue Jahr hat, allein durchs Visualisieren funktionieren, ja erfüllen. Vor allem auf Social-Media-Plattformen, da gibt es Content-Creator, die einen daran teilhaben lassen, sei es zur Inspiration oder um noch mehr Klicks zu generieren. Aber es gibt auch zahlreiche Vision-Board-Workshops mittlerweile. Teilweise kostenlos, beispielsweise in Stadtbibliotheken. Manche werden aber auch beim Meditieren gehalten, beim Yoga oder im 1:1-Coaching angeboten. Und da variieren die Preise natürlich. Es geht los bei um die 30 Euro und endet bei 150 Euro. Yashim Ali Olu hat bei einem Vision Board Workshop in einem Kreativstudio in Düsseldorf mitgemacht.
Als allererstes habe ich so ein bisschen Gesundheit und Fitness. Also ich möchte auf jeden Fall mehr Sport machen. Mein Ziel ist es, dieses Jahr nach New York zu reisen. Da war ich noch nie. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, ich habe noch ein anderes Bild, und zwar von einer Schneelandschaft.
Linda ist 25 Jahre, gerade frisch mit ihrem Freund Tom aus Berlin nach Düsseldorf gezogen und hat klare Wünsche für 2026, die sie sich in Form von Bildern schon mal auf einem weißen Plakat zurechtlegt. Das Paar hat die Teilnahme an diesem Workshop bei einer Verlosung gewonnen. Normalerweise kostet das Mitmachen hier 49 Euro. Auf dem langen, hellen Holztisch im Kreativstudio liegen Scheren, Marker, Pastellkreide, Kleber und Papierkleberollen. Daneben ein großer Papierschneider und jede Menge Magazine. Mode, Möbel, Natur, Ernährung. Bevor für das neue Jahr geklebt, geschrieben und gezeichnet wird, sollen die insgesamt 8 Teilnehmenden kurz das alte Jahr reflektieren, schauen, wie zufrieden sie waren, was nicht so gut lief. Lindas Freund Tom ist 28 Jahre, hat eine Videoproduktionsfirma und blättert zur Inspiration in den Zeitschriften. Es wird sein erstes Vision Board. Sonst macht er sich eher To-Do-Listen, sagt er.
Ich glaube, wenn es visuell ist, dann kann man das nochmal besser veranschaulichen und besser visualisieren.
In einem der Magazine entdeckt er ein Schwarz-Weiß-Bild, an dem er sich orientieren möchte.
Das ist meine romantisierte Vorstellung, wie ich meine analogen Fotos entwickle. Weil das sieht deutlich chaotischer aus, wenn ich das mache. Da ist ein älterer Herr an einem Tisch mit ganz vielen Fotografien, würde ich sagen. Und der, ich würde sagen, vergrößert sie gerade. Aber es ist so ein bisschen das, was ich auch machen will, beziehungsweise viel gemacht habe letztes Jahr und gerne weiterverfolgen möchte, meine Analogfotos selber zu entwickeln.
Die Stimmung im Workshop ist locker, gesellig, fröhlich. Man tauscht sich aus, während man an den Träumen für das neue Jahr bastelt. Sich selbst reflektieren und ein Vision Board gestalten, das könnte man eigentlich auch einfach zu Hause machen. Warum solche Workshops trotzdem besucht werden? Workshop-Leiterin Anna hat eine Vermutung.
Ich glaube, es fehlt oft die Motivation, sich wirklich hinzusetzen und die Auseinandersetzung mit einem selbst. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich einfach mit seiner Gesundheit beschäftigt, mit professionellen Menschen. Das bin ich natürlich nicht, aber ich bin heute der Anreiz dafür, einfach sozusagen, was überhaupt zu tun ist, was man machen kann, wie es hilfreich ist, Ziele zu setzen und so weiter. Also ich glaube, alleine fällt es einem manchmal einfach schwer, genau das zu machen.
Den Trend zum Vision Board gibt es schon länger, aber momentan wird Social Media von Anleitungen und Angeboten regelrecht geflutet. Hashtags mit den Worten Vision Board werden millionenfach verwendet. Die Düsseldorfer Psychologin und Coach Sabine Lahme erklärt den Trend mit einem generellen Wunsch, Abstraktes für sich zu etwas Konkretem umzuwandeln und greifbarer zu machen.
Ich glaube, das Vision Board ist jetzt gerade ein Trend, weil ja das Manifestieren gerade auch ein ganz großer Trend ist. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination einfach auch eine Marktlücke ist, die viele Menschen für sich aufgreifen, um anderen Menschen zu zeigen, wie sie mit solchen Inspirationen, mit solchen Wünschen und Bedürfnissen umgehen können.
Das Vision Board erstellen ist die eine Sache. Die andere, selber aktiv werden und sich darum kümmern, dass man seine Ziele erreicht. Daher, so Sabine Lahme, sollten sie nicht illusorisch gewählt werden.
Ich sollte den Wunsch, den ich habe, so realistisch wie möglich darstellen. Bei den Zielen ist mir eines wichtig, weniger ist oft mehr. Und wenn ich ein Ziel erreicht habe, kann ich mir ja im Laufe des Jahres noch ein Ziel setzen. Weil zu viele Ziele können uns auch überfordern.
Und?
Sag doch klar, was du möchtest. Sei mutig, sei ehrlich mit dir. Was möchtest du? Unser Gehirn versteht tatsächlich nicht. Unser Gehirn blendet es aus. Und wenn ich sage, ich möchte nicht verarmen, dann verarme ich. Ich bin erfüllt. Ich bin beliebt. Das sind Sachen, das kann unser Gehirn greifen.
Zurück zum Workshop. Nach 3 Stunden sind die Vision Boards zum größten Teil fertig. Tom fällt auf,
dass es mir das herzustellen mehr Spaß gemacht hat, als ich dachte.
Und er schätzt seine Ziele auch als umsetzbar ein.
Manche hängen natürlich wie jetzt Reisen mit Geld zusammen, mit finanziellen Mitteln. Aber so grundsätzlich die Werte und die einfach die Sachen mehr zu machen, als sie jetzt schon zu machen oder bewusster zu machen, das ist auf jeden Fall realistisch, würde ich sagen.
Linda hat während des Bastelprozesses festgestellt, dass sie anscheinend weitere unerwartete Bedürfnisse hat.
Beim Durchblättern sind mir auch bestimmte Wörter ins Auge gesprungen, die ich dann jetzt auch mit in mein Vision Board mit reingenommen habe, wo das jetzt sozusagen anfänglich gar nicht so gedacht war, zum Beispiel Natur. Da möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr öfters hin, was zu Hause zum Beispiel angeht. Das klebt bei mir auch aufs Vision Board. Ich möchte Düsseldorf wirklich entdecken und kennenlernen und ich möchte auch, dass Düsseldorf mein Zuhause wird. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön.
Ja, die eigenen Wünsche und Ziele beim Basteln entdecken. Klappt's mit dem Vision Board? Man weiß es nicht.